möchte mich auch bei euch ganz herzlich bedanken, dass ich hier sein darf. Das ist für mich auch immer etwas ganz Besonderes, in verschiedenen Gemeinden zu sein, nicht nur in Aalchen, auch hier, auch für die Emotionen, die eben gerade sichtbar wurden. Das gehört zu uns. Wir sind Geschwister und haben einen Herrn. Und der Herr Jesus, der ist jetzt hier gegenwärtig. Für den sind wir ein Thema. Jeder für sich persönlich auch. Und wenn wir da mal drauf kommen, dass der Jesus mit dem Vater über dich und mich spricht und sagt, guck dir den Berthold an, dann fängt man allmählich an, darüber nachzudenken, wie weit wir die Hilfe unseres Herrn brauchen. Ich fahre sehr gerne in Urlaub an die Nordsee. Jetzt am Sonntag fahre ich wieder da oben hin. Und kann auch sein, dass ich das schon mal hier gesagt habe, ich war also in Greetsiel und stand da am Hafen und da kamen die Fischerboote, die Krabben da gefangen hatten. Und neben mir stand eine Familie, so fast mein Alter. Und ich kam mit denen schnell ins Gespräch, wo es drauf ankommt im Leben. Und der gute Mann, der sagte mir, wissen Sie was, ich will nicht in den Himmel. Aber habe ich gesagt, jetzt habe ich endlich mal einen gefunden, der nicht in den Himmel will. Dann wollen Sie also in die Hölle. Nee, sagt er, da will ich auch nicht hin. Also jetzt wird die Sache kompliziert für uns. Sie wollen so nicht in den Himmel, Sie wollen nicht in die Hölle. Wo wollen Sie denn dann hin? Da sagt er, ich will ins Fegefeuer. Ich sagte ihm, dann sind Sie also katholisch. Und ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass das Fegefeuer nicht in der Bibel steht. Aber gehen wir davon aus, dass es wirklich ein Fegefeuer geben würde, sagte ich zu ihm. Irgendwann ist ja mal das Fegefeuer Schluss. Und dann stehen Sie vor Jesus. Und was dann? Da habe ich mich zu der Frau hingestellt und habe gesagt, liebe Frau, heute Abend, wenn ihr nach Hause kommt, setzt euch an den Küchentisch und sprecht die Sache mal durch. Man muss doch wissen, wo es hingeht. Und deshalb sind die zwei Themen heute Morgen, der Frank hat es schon angerissen, was ist das Ziel unseres Lebens und wo ist das Ziel unseres Lebens? Ich bin da drauf gekommen, ich war in Weidenau in der Bismarckhalle, da in dem Restaurant gewesen, hatte gegessen, sonntags mache ich das sehr gerne. Und als ich rausging, da kam ein Herr mit seinem Rollator. Dann habe ich ihm natürlich die Türe aufgehalten, war ja klar. Ja, sagt er, ich bin 94 Jahre alt. Das hätte er nicht sagen sollen bei mir. Dann klickt es bei mir sofort und dann musste ich ihm ja sofort wieder ansprechen, wie es denn weitergeht mit ihm. Da habe ich mir gesagt, und alles geregelt auch für Sie? Ja, ja, sagt er, ist alles gebongt. In die Kiste, verbrannt, unter den Baum, fertig. Da sage ich, wissen Sie was, ich habe es ein kleines bisschen anders für mich geplant. Ich habe einen Herrn im Himmel, der für mich gestorben ist, der auf mich wartet da oben. Das ist Jesus, der Sohn Gottes. Und der möchte gerne, dass Sie auch in den Himmel kommen. Machen Sie sich mal Gedanken darüber. Jetzt kann man ja so schlecht im Restaurant eine Predigt halten. Ich habe gesagt, ich muss Sie jetzt einfach mal so gehen lassen, aber lassen Sie sich das mal einfach im Gewissen und im Herzen weitergeben. Und dann habe ich dann gesagt, Herr Jesus, jetzt musst du weitermachen. Das habe ich dem auch gesagt mit dem Ehepaar in Greetsiel. Was ist das Ziel unseres Lebens? Ich sage es mal ganz persönlich. Was ist das Ziel deines Lebens, meines Lebens? Wir dürfen das immer ganz persönlich auch sehen. Und wenn ihr ein klein bisschen gedacht habt, ja, dann ist ja eigentlich das Gleiche. Was ist das Ziel und wo ist das Ziel? Ich bin sehr oft in Rumänien gewesen und habe dort in einem aussätzigen Lager Menschen besucht, die Aussatz hatten. Habe den Medikamente bringen dürfen. Das war so geheim zu Ceausescus Zeiten und wir waren dann immer so ein bisschen ängstlich und haben das Auto unter einen Walnussbaum gestellt, damit man das mit den Hubschraubern nicht sehen konnte. Die Leute, die dort waren, die hatten keine Zehen mehr, die hatten keine Hände mehr, keine Ohren, keine Nase. Die Augen waren rot, weil der Aussatz führt zur Blindheit. Ganz arme Menschen. Wenn ich die gefragt hätte, was ist das Ziel deines Lebens, die hätten gesagt, ich möchte doch gerne noch ein kleines bisschen so weiterleben. Kleines bisschen Gesundheit haben. Was ist das Ziel deines Lebens und wo ist das Ziel deines Lebens? Ich habe uns zwei Bibelverse oder zwei Texte mitgebracht. Einmal aus Offenbarung 20, Offenbarung 20, die Verse 11 folgende. Offenbarung 20, 11 folgende. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel. Es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron und Bücher wurden aufgetan und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren, und der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Da ist was los. Das muss man sich mal vorstellen. Wenn ich das jetzt wäre und würde vor Gott stehen, ich hätte ja nichts mehr zu sagen, weil Gott ja alles weiß. Und alles, was der mir jetzt gesagt hat, das stimmt. Da kann ich ja nur noch unter mich gucken und sagen im Stillen, das stimmt. Der kalte Schweiß würde mir ausbrechen. Ich hätte keine Antwort. Und innerlich würde bei mir nur noch eins sein, verloren, vorbei, aus. Jetzt wissen wir alle, dass von mir auch jetzt käme der Jesus, der sagt, Vater, lass ihn rein, der gehört zu mir. Das ist natürlich die Hoffnung. Aber wisst ihr, als ich das hier gelesen habe, habe ich gedacht, es gibt aber doch noch einen anderen Vers, den könnt ihr dann auch mal aufschlagen, 1. Thessalonicher 4. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel, und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen, und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Das sind ja zwei ganz andere Schuhe. Auf der anderen Seite einer, der verloren ist, der keine Chance hat. Und auf der anderen Seite hier die Entrückung der Gläubigen zuerst. Zwischen den beiden Texten, die ich gerade euch vorgelesen habe, sind 1000 Jahre. Der erste Text, das Weltgericht, wo die Menschen vor Gott stehen und verurteilt werden und keine Chance mehr haben, weil sie erkennen müssen, das stimmt alles, ich bin schuldig vor Gott. Das ist 1000 Jahre nachdem, der Jesus seine Kinder schon in den Himmel geholt hat. Und deshalb steht heute Morgen die Frage am Himmelfahrtstag natürlich, was passiert denn, wenn der Jesus kommt? Ich bete sehr oft, Herr oder jeden Tag, Herr Jesus, wenn du kommst, lass mich dann bei deiner Brautgemeinde im Himmel sein. Und wenn du mich vorher holst, dann lass mich auch bei deiner Brautgemeinde im Himmel sein. Ich habe hier ein Lied gefunden, ich weiß nicht, ob man das auch singen kann. Das ist von der Beerdigung von der Regina Wagner, die kennt ihr ja zum Teil. Die war ja in Langenholdinghausen, hat ja auch gewohnt. Und auf der Beerdigung ist dieses Lied gesungen worden. Alles geht einmal vorüber, alles muss einmal vergehen. Was man festhält, wird verwelken, was uns einmal kostbar schien. Dann kommt der Refrain, doch mein Weg, er führt nach oben, zu der Stadt, die Gott erbaut, wo die Blumen nie verwelken, wo man Herrlichkeit nur schaut. Diese Welt kennt nur Enttäuschung. Raub dir noch das letzte Stück. Was bleibt dir vom Leben übrig, wenn wie Glas zerbricht dein Glück? Meinen Bruder werde ich sehen, meinen Lieben werde ich sehen. In der Stadt der goldenen Straßen gibt's kein Auseinandergehen. Doch mein Weg, er führt nach oben in der Stadt, zu der Stadt, die Gott erbaut, wo die Blumen nie verwelken, wo man Herrlichkeit nur schaut. Das ist eine andere Perspektive. Denken wir uns mal diese Geschichte herein. Ob wir leben oder sterben, bei der Entrückung sind wir als Gotteskinder dabei. Und der Pastor Johannes, der Professor Johannes Eckstein, oder Joachim Eckstein heißt er, der hat eine ganz interessante These gesagt, die mir auch ganz wichtig geworden ist. Wenn Christen sterben, hört die Zeitrechnung auf. Es gibt im Himmel keine Zeit. Ich habe mir immer gedacht, Bertolt, was machst du denn in Ewigkeit im Himmel? Immer nur singen, das schaffen deine Stimmbänder doch gewiss nicht. So gern wie ich ja auch singe und ich hätte am liebsten eben immer mitgesungen. Was mache ich in der Ewigkeit? Aber der Eckstein hat gesagt, es gibt keine Zeit dort. Ist wie ein Tag. Das heißt, wenn ich sterbe, ist das der gleiche Tag, wo meine Frau gestorben ist. Wenn ich sterbe, ist das der gleiche Tag, wo Mose gestorben ist, weil es keine Zeitrechnung gibt. Wir haben bis dreidimensional zu denken. Aber bei Gott gibt es ein fünf-, sechsfach, noch mehrfaches Dimension, die wir als Menschen jetzt nicht denken können. Und das gehört dazu, dass Gott sagt, es gibt keine Zeit bei mir. In dem Moment, wo wir unsere Augen zutun, sind wir schon bei unserem Herrn. Und wenn wir jetzt einmal da mal die Sache mal weiterdenken, bei der Entrückung, das muss man sich auch mal so richtig vorstellen. Ich bin also ein Mensch, der gerne so Sachen auch mal bis hinten hin denkt. Da ist Entrückung. Die Christen, die noch leben, du und ich vielleicht auch noch, und der Omnibusfahrer, der Christ war, oder der Pilot, der Christ war, die sind weg. Flugzeug stürzt ab, der Omnibus verunglückt. Die ganze Welt fragt, was ist denn an der Welt los? Alle Menschen sind auf einmal weg, die sich immer zu Christen genannt haben. Was ist denn da passiert? Die wissen ja nicht, dass wir schon bei unserem Herrn sind. Ist doch gewaltig, was da passiert. Und die anderen Menschen, die jetzt keine Gotteskinder sind, die stehen dann da und sagen, ach, ich möchte aber auch noch gerne dabei sein. Geht nicht. Wer im Buch des Lebens, und da muss ich auf das 1000 danach geschriebene zurückgreifen, wer nicht im Buch des Lebens steht, der hat keine Chance. Eckstein hat übrigens noch etwas, das habe ich euch aber schon mal erzählt hier, das weiß ich. Eckstein sagt, im Himmel hat jeder eine Wohnung, das sagt der Jesus ja selbst, dass er uns eine Wohnung machen will. Aber er hat uns auch weiße Kleider dort bereitet. Denn wenn du und ich kein weißes Kleid haben, dann können wir nicht am Hochzeitsmahl teilnehmen. Das erzählt der Jesus auch. Der eine, der hatte kein weißes Kleid, der musste raus. Und dann stelle ich mir das so richtig bildlich vor. Früher gab es in Freudenberg im Bekleidungshaus Bettendorf, die hatten da so Ständer, da hingen so die Kleider alle drauf, wo meine Frau immer eingekauft hatte. So stelle ich mir vor, dass da oben die weißen Kleider alle hängen. Und dann sagt Eckstein, und an jedem Kleid ist für Gottes Kinder ein kleines Etikett mit deinem Namen drin. Wer jetzt kein Christ heute Morgen ist, der müsste normaler anfangen zu schwitzen. Der müsste sagen, was mache ich denn jetzt? Ich bin ja ohne dieses Etikettchen an diesem weißen Kleid. Und der Rainer Jombowski, der ja mit mir verwandt worden ist durch seinen Sohn, der ist ja einer meiner Schwiegerenkel, der Rainer sagte, Pedro, da ist noch ein Etikett dran. Made in Golgatha. Und ich finde, das ist etwas ganz Wunderbares, dass der Jesus für dich und für mich, wenn du ein Gotteskind bist, dort oben alles vorbereitet hat und dir ein weißes Kleid schon bereitgelegt hat. Ist doch fantastisch sowas. Und das gibt ja so Dinge, die man sich dann überlegen muss, wie es im Leben so gemacht wird. Ich war in Mausbach und hatte in Mausbach eine Bibelstunde gehalten und da kam eine Frau zu mir. Ich wusste, dass deren Ehemann sich das Leben genommen hatte. Und diese Frau gab mir einen Briefumschlag. Und da habe ich gedacht, als Witwe musst du jetzt mal vorsichtig sein. Wenn eine Frau dir einen Brief gibt, vorsichtig. Ich habe gedacht, guckst zu Hause mal rein. Dann hat sie das, was ich hier habe, mit der Hand geschrieben, und zwar nach der Melodie, so nimm denn meine Hände, die kennst du ja auch. So nimm denn meine Hände und führe mich, ich werde immer älter, ich brauche dich. Die Haare werden bleicher, mein Gang wird schwer, Herr, stütze meine Knie, ich kann nicht mehr. So nimm denn meine Hände, sei du mein Licht, ich kann allein nicht gehen, verlass mich nicht. Ich brauche dich als Stärke, als Stütze, führ meine Hand und führe mich durch Nacht und Dunkel ins Vaterland. So nimm denn meine Hände, erhöre mich, schau doch, die Hände zittern, so schwach bin ich. Verlass mich nicht im Alter, gedenke mein und führe mich in Gnaden zum Himmel ein. Und wenn ich einst soll sterben, Herr, bleibe bei mir und schenke mir die Gnade, dass ich in dir und deinen heiligen Wunden sanft schlafe ein, dann soll es heißen, du mein, ich dein. Ist ja toll, wohl. Aber jetzt geht die Geschichte weiter. Ich habe das fotokopiert, über 100 Mal. Ich habe das in den Altenheimen verteilt, wenn ich dort Andachten halte. Und im Altenheim Kursana auf dem Heidenberg war eine Frau, die schrieb sich Hermann. Die hat sich auch eins mitgenommen und hat vor Weihnachten 40 Mal mit der Hand das abgeschrieben. Und hat das verschickt an ihre Bekannten vor Weihnachten. Und als ich dann im Februar da war, da sagte ich, wo ist denn die Frau Hermann? Die ist gestorben. Die hatte also vor ihrem Tod praktisch noch diesen wunderbaren Dienst getan und hatte dieses Lied oder dieses Gedicht weitergegeben. Und dann habe ich euch noch was mitgebracht, was ich meiner Meinung nach als wichtig ansehe. Ihr kennt ja oder kanntet vielleicht den Pastor Konrad Eisler. Konrad Eisler war Evangelist und Pastor in Stuttgart. So viel wie ich weiß, lebt er noch im Altenheim in der Nähe von Stuttgart. Aber einer seiner Söhne zumindest ist auch Pastor geworden. Der hat zu dem Text oder zu dem Vers aus Jesaja 43, den wir alle von den Todesanzeigen kennen, Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das passt ja, das stimmt ja manchmal gar nicht. Die Leute haben das irgendwo gelesen und denken, das ist gut. Aber das können ja nur Gotteskinder sagen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Übrigens, Jesaja 43, Vers 1. Aber wenn man Jesaja 43, Vers 4 liest, das möchte ich euch heute Morgen weitergeben. Nehmt das mit nach Hause. Da steht, weil du so wertgeachtet bist, habe ich dich lieb, sagt Gott. Dir, heute Morgen, mir auch. Weil du so wertgeachtet, habe ich dich lieb. In Rumänien hat man mir einen Holzteller geschenkt, da steht drauf, Gott hat dich so lieb, als wenn du seine einzige Sorge wärst. Vergesst alles, was ich gesagt habe. Wenn ihr das euch mitnehmt heute Morgen, Gott hat dich persönlich so lieb, als wenn du seine einzige Sorge wärst, dann ist dein Leben heute geregelt. Dann können wir nicht mehr so laufen, sondern können wir nur noch lachen und freundlich sein. So wie wir heute Morgen an der Tür empfangen worden sind. Das gehört sich so. Und zu diesem Vers, Jesaja 43, Vers 1, ich habe dich bei deinem Namen gerufen und auch, weil du so wert bist von meinem Angesicht, schreibt Konrad Eisler, so sagt es Gott, wenn ihnen das Wasser bis zum Hals stand. Kann ja sein, dass heute Morgen einer hier ist, der jetzt ganz besondere Sorge hat. Ich war in Haiger, da war eine Frau, die war krebskrank im letzten Stadium, die saß da. Da passt das drauf. So sagt es Gott, wenn ihnen das Wasser bis zum Hals stand. Wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein. Er sagt es jedem, dem der Schrecken ins Gesicht geschrieben war. Wenn du durch Täler der Angst gehst, sollst du den Heiland an deiner Seite wissen. Der also das Eigentumsrecht hat, der hat auch die Sorgepflicht. Der hat auch den morgigen Tag im Blick, der kann sagen, du gehörst mir. Vor uns steht die Sorge, werde ich die Kraft haben? Werde ich die Ruhe behalten? Werde ich die Hoffnung nicht aufgeben? Die Angst vor morgen geht um. Und jetzt müsst ihr mal zuhören, was Konrad Eisler hier schreibt. Dagegen aber sagt der Herr, eine Garantieerklärung für ein angstfreies Leben gibt es nicht. Angst und Leiden bleiben dir nicht erspart. Aber du wirst darin bewahrt. Wenn du am Boden zerstört bist, soll es nicht aus mit dir sein. Und wenn es von der Wohnung ins Altenheim geht, du bist sein. Und wenn es von der Krankenstation in den Operationssaal geht, du bist sein. Und wenn es vom Leben zum Sterben geht, du bist sein. Ich hoffe und wünsche es mir, dass jeder von uns ein Gotteskind ist, ein Königskind ist. Und wenn ihr mir die Hand gebt, irgendwo werdet ihr feststellen, dass ich aufstehe. Vor einem Königskind steht man ja auf. Übrigens hat noch ein Lacondaire, das ist ein Philosoph, ein französischer Philosoph, der hat einen Satz gesagt, was bedeutet mir der Schiffbruch, wenn Gott der Ozean ist? Was passiert mit unserem Leben? Was passiert? Was kommt auf uns zu? Herr Bruder Ulrich hat eben für die Ukraine gebetet, für den Sudan gebetet. Was kommt auf uns noch zu? Wir sind Gottes Kinder. Und uns kann nichts passieren. Letztlich mit der Entrückung sind wir bei unserem Herrn. Wenn es auch noch durch schwierige Zeiten geht, wir dürfen wissen, er ist an unserer Seite. Er hat selbst gesagt, ich nehme dich an deine Hand. Übrigens nimmt er dich und mich an unsere rechte Hand. Wenn wir Rechtshänder sind, wenn wir Linkshänder hier haben, die müssen das umspulen, die sind an der linken Hand festgehalten. Der Jesus will dich und mich an unsere rechte Hand nehmen. Das bedeutet aber auch, dass er seine linke Hand für uns benutzt. Denn sonst müsste er über Kreuz packen. Das heißt, er hat seine rechte Hand immer frei und ist jeden Tag und jede Nacht für uns tätig. Haben wir heute Morgen schon Danke gesagt für den guten Schlaf. Sagen wir auch Dankeschön für einen guten Traum, dass wir gute Träume haben. Das ist doch etwas Gutes. Wir müssen mehr mit unserem Herrn Jesus leben, weil wir darauf angewiesen sind, er ist jetzt im Leben bei uns. Er vertritt uns, hat der Frank eben gesagt, dort oben, bei unserem Vater. Und er möchte bei uns sein, im Leben und im Sterben. Ich wünsche uns allen eine gesegnete und eine behütete Zeit, jedem Einzelnen. Herr Jesus, ich bin viel zu wenig zu rühmen deinen Ruhm. Rede du jetzt in unseren Herzen weiter, wenn es für wichtig ist für einen. Schenke uns Segen und Kraft und hab Dank, dass du unser Herr und Heiland bist. Herr, wir stellen immer mehr fest, je älter wir werden, dass wir dich nötig haben, dass wir dich brauchen. Und wo unsere Kräfte nachlassen, Herr, da werde du stark. Schenke uns auch, wie wir es eben schon mal gehört haben, die Kraft in unseren Familien, gute Zeugnisse zu sein. Dass keins verloren geht. Segne und bewahre sie alle. Sei bei den kranken Geschwistern, bei den Geschwistern, die leiden müssen, die in Not und Bedrängnis sind. Herr, du bist ein wunderbarer Herr. Du hast die Macht und die Gewalt über alles. Wir beten dich an. Amen.
Allen Geschwistern wünsche ich Frieden von Gott, dem Vater, und von Jesus Christus, dem Herrn. Frieden und Liebe und Glauben. Die Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus Christus lieben. Er schenke euch unvergängliches Leben. Amen.